Vielleicht war das doch keine so gute Idee mit dem Rum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele und alkoholische Getränke. Ich habe heute gesehen, dass die Kollegen Rainer Siegel und Robert Glashüttner aus Wien wieder einen schönen FM4 Games Podcast aufgenommen haben, diesmal mit dem Thema Gaming und Elternsein. Ich habe jetzt noch nicht reingehört, ich habe es nochmal vor, aber falls euch das Thema interessiert, hört da mal rein. Ich glaube, unsere Kinder, Max, werden auf jeden Fall mit Videospielen in Verbindung kommen. Aber die Frage ist halt, wie früh. Also ich weiß von mir, was ich nicht machen werde, ist mein Kind jetzt schon auf den Schoß nehmen und mit ihm Mega Man spielen. Das habe ich mit meinem kleinen Bruder gemacht. Und aus dem ist auch was geworden oder wird noch was. Mal gucken. Aber ich glaube, Mega Man mit Schießen und Roboter-Explosionen, so, das ist mir noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, da bleibe ich erstmal bei Mickey Mouse oder sowas.
Ich fand aber viel schöner, dass du gesagt hast, dass du deinem Bruder auch manchmal dann vorgelesen hast. Also, richtig, dass man ja halt kein Buch vorliest, was halt im Spiel passiert.
Genau, wir haben zum Beispiel A Link to the Past vorgelesen und natürlich nicht nur vorgelesen, sondern auch gespielt. Und natürlich habe ich mit ihm auch Chrono Trigger gespielt und das war eine besondere Herausforderung, weil ich auch noch Sachen synchron übersetzt habe. Das war gar nicht so einfach. Ist ja auch viel Text in dem Spiel.
Ich hatte in dem Bezug tatsächlich auch mal den Gedanken, wollte ich immer mehr machen, dass ich ein Final Fantasy als wie eine Buch, also in einer Novellenform runterschreibe, bis mir aufgefallen ist, wie unglaublich viel Arbeit das ist.
Und ja, wenn und ich daran denke, wie viel Material es da gibt.
Na, das kommt ja noch obendrauf. Und wenn ich dann überlege, wenn ich einem Kind jetzt sowas wie ein Yakuza oder ein Assassin's Creed vorlesen würde und ich in der Sidequest schon merke, allein daran hänge ich jetzt eine Dreiviertelstunde, weil ich das ganze blöde Gequatsche über, ey Ezio, kannst du hier rübergehen? Da fällt mir dann wirklich auf, dass, haben wir euch erwischt nach knapp 3 Minuten oder guten 3 Minuten, denn das richtige Thema heute sind Sidequests. Nach unserer Einleitung, die trotzdem ernst gemeint ist, also hört euch ruhig mal den Podcast an, weil ich finde, das Thema Videospiele und Elternsein ist ein Thema, was oft so weggeschwiegen wird, im Endeffekt wie Elternsein und viele Serien oder Filme oder sonst was gucken, also überhaupt Mattscheibe und Kinder. Aber uns geht es dann doch um ein, naja, nennen wir es mal erwachseneres Thema, und das sind Sidequests, die, ich will nicht sagen, immer mehr werden, sondern einfach nur schon längst viel zu viel sind. Mir ist dabei natürlich bewusst, dass das ein Privilege-Problem ist. Es gibt immer die Ausrede, dass man sagen kann, ja, aber Max, Johannes, man muss doch Sidequests nicht spielen. Man kann doch einfach das Spiel spielen, die Hauptquest durch, und dann ist man doch auch gut beraten. Oder...
Ja, eben nicht, ne? Das ist ja das Ding. Also wenn wir eben an Sidequests denken im Kontext eben von AAA-Videospielen oder auch von sowas wie Yakuza zum Beispiel, dann sind die Sidequests oft ja ein Weg, den Charakter einfach zu leveln, ne? Bis er ein bestimmtes Level erreicht hat und dann kann er eben in der Hauptquest weitermachen, ne? Also bei Witcher 3 ist das ja so, ne? Da sind die Hauptquests sind hinter Levelgrenzen versteckt. Und bei Assassin's Creed Origins oder Odyssey ist es genau dasselbe. Da kannst du auch erst in einen bestimmten Bereich, wenn du eine bestimmte Levelgrenze hast. Und die kriegst du eben über Sidequests.
Also beziehungsweise, ich glaube, bei Witcher war es abgeschwächt. Es war eine Level-Empfehlung, was aber meistens hieß, du prügelst dich so dumm und dämlich an den Gegnern und musst so lange draufhauen, dass es einfach keinen Spaß macht. Ein Spiel, das wirklich die Pflicht hatte, was wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben im Podcast, ist Dragon Age Inquisition. Da ist es tatsächlich ein Level Cap. Du darfst erst in der Main Quest weitermachen, wenn du Level X erreicht hast. Was ich noch weiß, was unseren Freund Walde unglaublich aufgeregt hat, weil er sich genötigt gefühlt, also aktiv genötigt gefühlt hat. Wobei, die meisten Spiele machen es halt, ohne es laut zu sagen. Die meisten Spiele stehen da, pfeifen so ein bisschen vor sich hin und sagen, also wenn du nicht willst, dass der nächste Bosskampf extrem ätzend wird, dann würde ich ja diese 5 Sidequests machen oder wenigstens 3 von diesen 5 Sidequests. Und in meinen Augen, weil wir könnten natürlich jetzt eine Stunde lang über Sidequests reden, ich würde es aber gerne auf so 2, 3 Eckpunkte, die ich mit diesem Thema habe, weil das sollte den meisten bekannt sein. Ja, man muss sie natürlich nicht machen, sie sind in der Regel optional, aber man lässt sich im Normalfall die besten Items und unglaublich viele Erfahrungspunkte entgehen und damit macht man das Spiel. Also der Witz ist, man macht das Spiel entweder zu einem Grind, weil man viel zu viele Sidequests machen muss, oder man macht das Spiel zu einem Grind, weil man viel zu viel Zeit in Kämpfen in der Main Story verbringt, weil man nicht genug gelevelt hat, weil das Spiel ja gesagt hat, naja, wir sind davon ausgegangen, dass du in den Sidequests levelst, oder die dritte Option, die Main Quest ist so unfassbar leicht für jeden, der auch nur 3, 4 Sidequests macht, weil man die Main Quest schon so angelegt hat am Anfang, dass sie für jeden machbar sein muss, auch wenn er keinen einzigen Sidequest gemacht hat. Mir fällt übrigens gerade ein, mir ist es egal, ob ihr keine Sidequest oder keinen Sidequest sagt, ist mir egal, ich habe nicht nochmal im Wörterbuch geguckt, wie die deutsche Sprache das regelt. Aber ich es glaube, ist es also kommt die Balance.
Aus dem Mittelhochdeutschen die Queste. Aber natürlich ist es auch ein englisches Lehnwort oder ein Lehnwort aus dem Englischen. Der, die, das, der Quest, die Queste, das Queste. Ich glaube, der oder die, aber es
hat
ist ja
keine 10 Minuten gebraucht mit dem Derailen, ne?
Warum? Du hast angefangen. Ich habe nur
ergänzt. Mir ist nur eingefallen, dass Leute wie du mich bestimmt genau darauf aufmerksam machen werden, dass ich zwischen keine und keinen wahrscheinlich schon 3-mal gewechselt bin und das tut mir wirklich leid. Mir
ist überhaupt nicht aufgefallen, Max. Ich war mental schon bei meinem nächsten Beitrag.
Nein, ach so, dann gehen wir doch zu deinem Beitrag, zu dem Thema.
Naja, ich finde, ich glaube, dass du diesen Eindruck hast, dass es zu viele Sidequests gibt, liegt auch ein bisschen daran, was du halt anscheinend hauptsächlich spielst, sozusagen, ja. Und das sind halt diese großen Open World, nicht unbedingt AAA, Yakuza ist jetzt nicht unbedingt, es ist eine eigene Form von A-Titel, die Yakuza-Titel. Ja, das hast du halt, wenn man eben in verschiedene andere Genres guckt, das hat man nicht so oft. Und ich glaube auch, was vielleicht so ein bisschen dein Problem ist, deine Erwartung ist immer, dass es eben so eine Main Quest gibt. Und ja, natürlich gibt es die, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an so Bethesda-Titel denke, wer Bethesda-Titel wegen der Main Quest spielt, ist selber schuld. Also lasst es halt einfach.
Das sehe ich auf jeden Fall ein. Allerdings würde ich abweisen zu sagen, dass diese Sidequest-Krankheit eine Krankheit ist, die nur in Open-World-Spielen ist, denn ich sehe sie ja überall. Die sind nur unterschiedlich. Also in Open-World triffst du natürlich die schlimmste Form von Sidequests, die normalerweise ist, wir haben hier eine riesige Map. Deine Mission besteht darin, von diesem Ende der Karte zum anderen Ende der Karte zu gehen, am besten noch ohne Schnellreise, und mit jemandem zu reden und dann wieder zurückzureiten. Und das für halt 3 Gespräche, wo ich mir denke, Fluff ist toll, Lore ist toll, aber das Ganze muss halt auch irgendwas damit zu tun haben, dass es im Spiel Spaß macht. In kleineren Spielen, die nicht so aufwendig gemacht werden können, weil man kein riesiges Team hat, passiert es halt ganz oft, dass man sagt, lass uns doch irgendein Minispiel mandatory machen, also dass man die Leute mehr oder weniger dazu zwingt, dass man, also in der Story ist es eigentlich nur einmal, aber du kannst es 50 Mal spielen. Aber nicht, meistens nicht mit dem, weil es dir Spaß macht, sondern weil wir dir sagen, dass es danach eine Belohnung gibt. Und alternativ gibt es natürlich auch noch den Weg zu sagen, wir haben hier eine Gameplay-Loop, die finden wir ganz, also nehmen wir Streets of Rage. Streets of Rage funktioniert so, wie es funktioniert, weil es ein arcadig aufgebautes Spiel ist, dass du in 1,5 Stunden über den Daumen durchspielen kannst, sagen wir jetzt 1,5 bis 2 Stunden, je nachdem, wie gut, wie schnell du bist, vielleicht auch ein klein bisschen mehr, wenn du öfter stirbst und nochmal Restarts machst, aber der Core ist irgendwo zwischen 90 und 120 Minuten und dann ist gut. Wir könnten jetzt natürlich noch einen Endlos-Modus anbieten mit klopp dich durch diese 25 Stages oder durch diese 50 Stages oder durch diese 100. Das kann man alles machen. Die Frage ist immer, was ist der erwünschte Effekt, den ich als Spielschaffender habe, außer Zeitvertreib? Ist es irgendwo so, dass die Stages so gemacht sind, dass ich eine gewisse Form von Spielform herausfordern will, die im normalen Ablauf nicht drin ist? Oder, und das ist halt mein Problem oftmals, ist es im Endeffekt nur ein Weg, um Spieler dran zu halten? Womit ich nicht sagen will, Sidequests sind schlecht. Das Einzige, was ich sagen will, nehmen wir jetzt mal Streets of Rage, ein Spiel, das genauso ausgelegt ist. Und wir bauen diese Endlos-Stages oder diese 50, überleb 50 Wellen da rein, dass du optional durch Sidequests Streets of Rage also im Grunde auf 15 Stunden strecken könntest. Wäre es dann ein besseres Spiel, Johannes?
Ja, wäre es, weil genau das hat Streets of Rage 4 nämlich gemacht. Es gibt einen Modus, wo du in verschiedenen Arenen halt verschiedene Herausforderungen oder verschiedene Situationen durchkämpfen kannst.
Nein, 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 nicht ein Modus. Es ist nur in dem Modus, den du durchspielst. Es also ist kein extra Modus, weil das können wir sagen.
Oder was?
Genau, in der Hauptstory. Und in der Hauptstory kannst du dauernd wieder in eine Tür reingehen und da das dann machen. Und dafür bekommst du Erfahrungspunkte. Und dafür bekommst du dann neue Fähigkeiten oder neue Kämpfer.
Aber genau das ist ja der Punkt. Ne? Wir sind jetzt hier, warum gibt es Sidequests? Sidequests gibt es für Loot und Erfahrungspunkte. So. Und Streets of Rage hat keine Erfahrungspunkte. Und ich glaube, die Krux bei der ganzen Sache ist das, worüber wir auch schon oft genug gesprochen haben, diese RPG-isierung von Videospielen. Also, dass alle Videospiele auf der einen oder anderen Weise eben ein RPG sind, ein Rollenspiel, Rollenspielelemente haben. Ein Beispiel spiele ich gerade, Robocop Rogue City. Überraschend unterhaltsames Spiel. Es ist nicht perfekt, aber es ist witzig. Es ist ein bisschen eine Schießbude halt mit Robocop. Funktioniert für mich so. Aber auch da sammelst du eben Erfahrungspunkte dadurch, dass du Gegner tötest, Missionsziele machst und Beweise einsammelst sozusagen. Es gibt sogar so zwei Open-World-Level, wo du dann auch verschiedene Nebenmissionen erfüllen kannst und den Leuten Parktickets ausstellst für falsches Parken und so weiter. Da kann man drüber streiten, ob das jetzt so sinnvoll ist. Da würde ich dir sogar recht geben, vielleicht würde das Spiel davon profitieren, das nicht so wirklich zu haben. Aber es ist ein Teil einfach auch dieses Gefühl, ich bin hier Robocop und ich erschieße nicht nur böse 80er-Jahre-Punks mit meiner Wahnsinnswaffe, sondern ich verteile halt auch ein Parkticket, weil ich eben ein Robocop bin, ein Robotercop.
Und das finde ich auch total gut. Nur hier sind meine zwei Vorschläge für sowas. Also, um zum Punkt zu bringen, für mich ist es ein Missverständnis, dass Sidequests dafür da sind, um zu leveln. Sidequests waren früher zwar auch aus einer Not rausgeboren, aber das hat es eigentlich noch cooler gemacht. Sidequests waren früher auch einfach mal, gerade wenn ich in Final Fantasy 9 oder so, also in meinen Lieblingsspielen in älteren Final Fantasies gucke, oftmals waren das, dass du irgendwelche Geheimnisse gefunden hast. Das war nicht ein riesiger Dungeon oder riesiges Dungeon, durch das du dich durchgekämpft hast und hinterher 20 Level höher warst, weil da so hochrangige Monster drin waren, sondern du hast irgendein Item gefunden, was du auf eine andere Art nicht gefunden hättest. Oder du hast irgendein bisschen Geschichte gefunden und ob das nur Robocop ist, der ein Parkticket verteilt. Und über sowas freust du dich ja, weil du dir denkst, ey, ist irgendwie witzig, dass ich jetzt Robocop ein Parkticket verteilt habe. Dass du dafür 50 Erfahrungspunkte bekommen hast, interessiert dich einen Dreck. Was ich mir also wünsche, ist entweder, dass ein Spiel sagt, wir machen nur Fluff-Sidequests, weil was passieren würde, ist, dass die Studios ganz schnell viel weniger Sidequests machen würden, weil ihnen auffällt, na, wir können ja jetzt nicht die Leute die ganze Zeit nur durch die Gegend laufen lassen und nichts tun machen. Aber gleichzeitig, was derzeit gemacht wird, ist, du lässt die Leute ganz viel durch die Gegend laufen, nichts machen und streust ein paar Kämpfe ein, damit das Pacing nicht komplett im Arsch ist. Nur das Pacing wäre überhaupt kein Problem, wenn wir die Sidequests einfach weglassen oder vernünftig in die Main Story einbinden. Also das Sidequest wird derzeit als eine Illusion der Wahl für den Videospieler hingestellt. Es ist so eine, du musst es ja nicht, aber guck mal, wie viele Möglichkeiten wir dir geben. Der Director von dem neuen Final Fantasy VII Teil von Rebirth hat gesagt, für ihn war es total wichtig, dass nach dem Intro, was storygetrieben ist, ein Punkt kommt, wo direkt ein Minispiel eingeführt wird, damit dem Spieler klar wird, und hier kommen die Nebenbeschäftigungen. Und ich denke mir, ich verstehe, was du meinst, aber genau das ist das Problem. Das klingt, wenn ich sowas im richtigen Leben höre, ist das, dass jemand von seiner Kernkompetenz ablenkt, weil er sich nicht sicher ist, ob seine Kernkompetenz gut ist. Womit ich nicht sagen will, dass das Spiel nicht gut ist, aber die Aussage ist in ihrer Art unglaublich fragwürdig. Ich lasse erstmal Johannes und dann sage ich gleich noch die zweite Alternative, die ich noch viel charmanter fände, die aber unglaublich unrealistisch ist.
Also ich hatte auch gerade, als du das erzählt hast, ein bisschen gefacepalmt, weil ja, es geht ja bei Final Fantasy VII Rebirth, Spawn, Children nicht um Rising Dark Descent Vengeance. Geht es ja nicht eben nicht darum, sich neben zu beschäftigen oder irgendwas anderes in Midgard zu machen, sondern halt, naja, diese Geschichte zu erleben. Egal. Apropos Geschichte. Beim Thema Sidequests muss ich ja auch immer denken, so, warum hat mich Baldur's Gate 2 so gefesselt? Oder warum finden viele Leute Baldur's Gate 3 jetzt so toll und interessant? Und ich glaube, das liegt daran, dass diese Spiele strotzen ja auch nur vor Sidequests, aber diese Sidequests sind viel besser in das Spiel, in die Welt integriert. Beispiel Baldur's Gate 2. Du bist in Azkatla, ne? Gehst dann ins Brückenviertel, so heißt das, und dann kommt direkt eine Stadtwache auf dich zu und sagt, ja, passt mal auf, wir haben hier einen Mordfall, hier rennt irgendwo ein Mörder rum, passt mal bitte auf euch auf. Und dann denkst du natürlich direkt, oh, okay, was hat's damit auf sich? Und dann kannst du auf die Spur dieses Mörders gehen und redest mit ein paar Leuten und dann gibt es irgendwie einen kleinen Kampf, der relativ schnell vorbei ist und dann kannst du ein bisschen helfen, diese Quest aufzulösen. So, und das ist alles einfach nur, weil du da bist und das hat nichts mit der Main Story in dem Sinne zu tun. Vielleicht hat es ein bisschen mit der Main Story zu tun, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es gibt dir halt ein bisschen Orientierung einmal in diesem Viertel, ne, weil du mit verschiedenen Leuten sprichst. Und zum anderen gibt es dir einfach ein bisschen Fluff für die Welt. Belohnt dich am Ende noch irgendwie mit natürlich ein paar Erfahrungspunkten, Gold und so weiter. Aber du hast halt irgendwie diesen Mehrwert, dass du auf viele Arten und Weisen belohnt wirst. Wohingegen, eben wenn du an so Open-World-Titel denkst oder sowas, da geht es ja wirklich meist nur darum, dir ein bisschen Cash zu verschaffen, deinen Charakter aufzuleveln und so weiter. Und das Ganze wird dir halt auch noch mit dem Holzhammer präsentiert. Kann man natürlich sprechen darüber, ob das jetzt nicht auch mit dem Holzhammer ist, wenn dann die Stadtwache kommt und sagt, hey, pass mal auf. Aber es war ja nur ein Beispiel. Also es wird dir aber eben nicht auf der Karte angezeigt, hier, diese Stadtwache hat eine Quest für dich, sondern es ergibt sich quasi organisch aus dem Spielen, wohingegen, ne, wenn du überlegst bei Assassin's Creed oder sowas oder Cyberpunk 2077 oder Witcher 3 oder sonst irgendwas, hast du diese Ausrufezeichen, die dir sagen, hier, das ist ein Questgeber, rede mit dem. Und sofort wird natürlich irgendwo dieser Jäger- und Sammler-Knopf in deinem Kopf gedrückt und du denkst dir, ah, okay, da kann ich Dinge machen und die sind dann gut für mich. Aber das hat oft mit der Welt, mit irgendwelchen organisch sich aus dem Spiel ergebenden Sachen gar nichts mehr zu tun.
Du, also wir hatten ursprünglich auch nachgedacht, vielleicht noch mehr auf die ganze Icons auf der Map-Geschichte einzugehen, weil das ist ja im Endeffekt, wenn mal jemand sehen will, ob und wie er von einem Spiel abgelenkt wird, von dem, was die Helden eigentlich vorhaben, der muss ja nur eine Minimap öffnen in einem Spiel oder ein Questlog oder. Johannes hat richtig angemerkt, das gilt natürlich in erster Linie für so groß angelegte Spiele wie Open World oder sowas wie Baldur's Gate und dergleichen. Und mir ist auch bewusst, es ist eine schwere Linie zu sagen, diese Sidequests sind langweilig oder diese Sidequests sind interessant. Geschmäcker sind verschieden. Wenn jemand sagt, ich mag diese Welt wirklich, dann ist er natürlich viel positiver eingestellt für, oh, ein bisschen mehr Lore. Selbst wenn jemand anderes sagt, ja, okay, ist halt wieder irgendwas, wo ein Icon über der Person ist, komm, gib mir die Erfahrungspunkte, gib mir ein Item, gib mir eine Materia, um bei Final Fantasy VII zu bleiben und lasst mich in Ruhe, interessiert mich nicht, skip, 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 skip. Da kann man immer sagen, liegt auch an der einzelnen Person. Für mich ist halt wirklich die Frage nach, wenn der Sinn von vornherein von dem Spiel ist zu sagen, hier mach halt, warum können Spiele dann nicht offener damit umgehen, dann beißt es sich halt oftmals, dass die meisten Geschichten halt doch noch eine wir retten die Welt oder wir retten zumindest unser Land Geschichte ist und zwischendrin sagt man à la Yakuza. Also inzwischen ist Yakuza ja die Norm, die Regel und nicht mehr die Ausnahme mit ich muss mich um meinen Hostess Club kümmern. Bestes Minispiel in Yakuza Zero. Also deswegen die zweite Idee, die mir kam, die ich mir tatsächlich oft von mir selbst, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte mit vielen Spielen, die ich gespielt habe, bei denen ich weiß, dass sie viele Sidequests haben, ist, dass ich wünschte, ich hätte es so gespielt, ich spiele die Main Story. Ich spiele im Grunde nur die Main Story durch und wenn mir das Spiel richtig gut gefallen hat, spiele ich es ein zweites Mal und dann nehme ich auch die Sidequests mit, weil dann will ich mehr von dieser Welt erleben, dann weiß ich, wo mich diese Geschichte und diese Welt hinführt. Und ich musste dann also bei sowas wie Nier Automata hat man das ja im Grunde sowas Ähnliches gesehen. Also ich behaupte jetzt mal, die wenigsten Leute, die das Spiel gekauft haben, haben es durchgespielt, weil sie dieses, ich hab die Credits doch gesehen, wie ich soll das jetzt noch dreimal spielen. Aber das Konzept fand ich, das Grundkonzept finde ich gar nicht so fehl am Platz, dass wenn ich ein New Game Plus mache, dass das nicht nur heißt, ich habe neue Stats und es gibt vielleicht ein paar neue Waffen zu finden, sondern dass man auch sagt, und jetzt binden wir neben Quests ein oder so ausgiebige Nebenquests, fast schon DLC-mäßig oder Add-on-mäßig. Nur, warum das unrealistisch ist, ist natürlich, dass kaum ein Studio sagen wird, wir lassen all diesen Content entwickeln, ohne zu wissen, ob der jemals angerührt wird. Also das ist dann ein Aufwand, wo du den Leuten, die das Spiel am Ende, naja, die darin investieren, denen sagst du, wir bauen hier ganz viel und stecken da ganz viel Geld und Ressourcen rein. Und statistisch gesehen werden es vermutlich so 10% der Leute spielen. Aber
wenn ich dich kurz unterbrechen darf, aber das ist doch dann egal, weil die Leute haben das Spiel gekauft. Es geht ja nicht
das darum. Das denke ich mir auch, aber ich wette, das ist der Grund, wie da argumentiert wird. Weil ich denke wirklich, dass die Spieler sowie auch die Schöpfenden unglaublich davon profitieren würden, wenn sie sich von dieser Fessel befreien von ich muss noch mehr in mein Spiel reinstopfen, weil das ist am Ende des Tages das, was Sidequests geworden sind. Wenn ich an unsere Anfangszeit oder also ich weiß nicht, ob es deine Anfang, also unsere früheren Gamerjahre denke, als auch das Internet noch eine neuere Sache war und du in einigen Foren geguckt hast oder auf sowas wie spieletipps.de oder was weiß ich, was es gab, nach irgendwelchen Geheimnissen für Spielen, das war eine Handvoll. Heute hast du selbst für das unglaublich banal erscheinendste Spiel, findest du Seiten und Seiten von Things you can miss, also Sachen, die du verpasst hast und sonst was, wo ich mir denke, es gab eine Debatte, um das für mich zum Ende zu bringen, es gab eine Debatte, eine Bullshit-Debatte natürlich, in den Social Media zu der Demo von Final Fantasy VII Rebirth, weil sie bei unnötigen Kletterpassagen die Farbe gelb zum Herausheben für, dass man auch sieht, wo man hingeht. Und da haben einige gesagt, oh, das ist überhaupt nicht organisch, das ist ja voll doof. Und ich denke mir, öffne mal deine Map und guck dir die 500 Icons an. Ist das organisch, wie du da hinkommst?
Ja, das ist doch eigentlich seit, Uncharted etabliert, dass es so Farbmarkierungen gibt. Damals bei bei der Neuauflage von Tomb Raider hat ja Lara Croft die ganze Zeit in Vogelscheiße gegriffen, damit wir wissen, dass sie sich daran festhalten kann.
Also, worauf ich dabei hinaus will, ist dieses, im Endeffekt sollte es doch aber in gutem Game Design genau darum gehen, dass Spiele uns offenbaren, wo etwas Interessantes ist und es nicht verstecken. Das ist für mich überhaupt kein Problem, dass ein Spiel mir mit einem Zaunfall, mal mit einem großen, mal mit einem kleinen Zaunfall mich auf Geheimnisse hinweist. Diese Idee von ein Spiel muss Sachen verstecken oder unter Tonnen und Tonnen von optionalen Wegen vergraben, denke ich, dass Spiele machen sich da selbst das Leben schwer. Ich will nicht sagen, dass sie sich schlechter machen oder dergleichen, aber man macht sich das Leben unglaublich schwer, indem man sagt, ja, wir machen das alles hier und da und noch mit einer Extraschleife anstatt, was ist das Spiel, das ihr machen wollt? Macht es einfach. Und ja, wenn ich nach links und rechts als Spieler gucke, ist es total cool, wenn ich was extra sehe, aber ich will nicht, dass das heißt, dass ich jemanden ansprechen muss und der sagt, hey, hast du Lust, diese Quest 50 Mal hintereinander zu machen?
Ich möchte da nur noch mal lobend Robocop Rogue City erwähnen, weil, wie gesagt, das Spiel ist ein Shooter und das mit dem Shooter klappt halt einfach gut. Vielleicht ist es ein bisschen zu lang, ich bin mir noch nicht ganz sicher und es ist halt auch nicht super abwechslungsreich, aber wenn man mal Bock hat, irgendwie eine Stunde oder zwei zu ballern, dann funktioniert das und es ist halt abwechslungsreich und unterhaltsam genug, dass man damit Spaß hat. Und das ist so ein bisschen, weil die Entwicklerinnen und Entwickler eben verstanden haben, worum es ihnen geht. Wenn du dann aber wieder so ein super contentreiches Spiel hast, wo du 15 verschiedene Sachen machen kannst, dann ist da halt auch wieder die Frage, ja, aber worum geht es euch denn jetzt eigentlich? Da hängen wir dann an in Sidequests, die versuchen uns irgendwie was Spannendes zu erzählen oder eine Mechanik einzuführen, von der wir am Ende denken, ja und jetzt habe ich mein Schiff super ausgebaut, aber im Grunde genommen sind die Seeschlachten immer noch kacke.
Hätten wir diese Folge vor 10 Jahren aufgenommen, oder oh Gott, also wir haben es ja vor 10 Jahren schon gemacht, hätten wir das vor 10 Jahren aufgenommen, hätte ich mir vielleicht sogar noch die Mühe gemacht, einen Guide zu schreiben für wie man Ghostwire Tokyo spielen sollte. Was ein wunderbares Beispiel ist für genau das, worüber wir heute geredet haben, weil zum einen machst du die Nebenquests natürlich deswegen, weil es unnötige Skilltrees gibt, anstatt dass sie mir von vornherein einfach, gib mir die Fähigkeiten, weil dieses Spiel macht erst Spaß, wenn du die Fähigkeiten einigermaßen aufgelevelt hast. Davor ist das Kämpfen so ein oh.
Ja, oder du versteckst halt die Fähigkeiten oder du nutzt die Fähigkeiten als neue.
Also ja, aber meistens ist es ja nicht so, sondern die Fähigkeiten sind nur, du wirst stärker. Also, macht mich einfach von vornherein stark, wie bei Mega Man. Gebt mir nicht mehr, also gebt mir vielleicht ein, zwei Fähigkeiten übers Spiel oder sonst was, aber macht es nicht mit, jetzt macht so viel Schaden, jetzt macht es 10% mehr Schaden, jetzt macht es 15% mehr Schaden. Aber egal, worum es geht, ist, ihr könnt euch diese Karte ansehen und das Problem lässt sich da sehen, wie auf so ziemlich jeder Map von einem Open World AAA-Spiel, die wir heute als Paradebeispiel für dieses Problem mit Sidequests genommen haben. Diese Karte ist so zermartert von und diese Collectibles und diese Collectibles und diese Collectibles. Du kannst keine 10 Schritte gehen, ohne irgendwas zu finden. Machst deine Batman-Geistersicht an. Danke, Arkham. Also, wenn Arkham Asylum eine Sache nicht hätte machen müssen, dann ist es diese blöde Detective-Sicht. Weil das nur heißt, dass man Sachen so versteckt hat in seinem Spiel, dass man sie nicht findet, indem man einfach guckt. Egal, habe ich gerade schon erwähnt.
Oder Erkundung. Aber Erkundung kann ja auch Belohnung sein dadurch.
Ja, genau. Und das ist das Ding. Mir als jemanden, der sich für Japan interessiert, war Ghostwire Tokyo total cool, dass ich eine relativ echt detailgetreue Darstellung von Shibuya hatte. Aber ich konnte das manchmal nicht genießen, weil, ach, da ist ein Collectible, ach, da ist ein Collectible. Und man konnte es halt nicht ausblenden, weil durch die blöde Geistersicht alles ploppt auf, alles ploppt auf. Das ist unglaublich schade, weil dieses Spiel sehr, sehr gute Sidequests hat. Die Main Story kannst du wegwerfen und die 500 Collectibles, die es gibt, kannst du wegwerfen in diesem Spiel. Aber die Sidequests waren wirklich so ein bisschen, du bist in einem modernen Zeitalter ein Geisterjäger in Tokio. Und das macht wirklich Spaß. Nur niemand wird dieses Spiel so spielen, dass er nur die Sidequests und die Hauptquests macht. Denn er wird sich von diesen ganzen Collectibles, die ihm ins Gesicht geschmissen werden, ablenken lassen. Und das ist das, was ich meine. Es geht nicht darum zu sagen, irgendwas ist unglaublich schlecht, nur es geht darum, wirklich mal zu erkennen, wir sind an dem Punkt, es stimmt auch weiterhin, was Johannes und ich vor 5 Jahren schon gesagt haben, für alle, die Witcher 3 noch nicht gespielt haben und ähnliche Spiele, schaltet, wenn möglich, so viele wie mögliche Icons auf der Karte aus. Die Spiele werden besser. Wenn die Spiele gut gestaltet sind, werden sie dann besser. Weil ihr euch nicht mehr erschlagen fühlt von einer Checkliste, die ihr neurotisch durchgeht und das Spiel einfach mal wirken kann. Das Problem ist nur, und darüber könnten wir jetzt dann die nächste Folge machen, weil es sonst zu lang wird. Das hatte Johannes nämlich im Vorgespräch mit mir ganz oft gesagt. Und ich habe es jetzt mit Ghostwire Tokyo versucht zu erwähnen. Die meisten Spiele sind darauf ausgelegt, dass ihr immer wieder die Karte öffnet, dass in der Minimap alles Mögliche aufleuchtet. Und das ist ein Problem, wenn das Spiel ja schon darauf ausgelegt ist, dass du im Grunde immer Karte öffnen, gucken, Häkchen machen, Karte öffnen, gucken, Häkchen machen. Niemand kann mir erzählen, dass das ein immersives oder angenehmes Spielgefühl ist oder ein modernes Spielgefühl. Das klingt für mich tatsächlich nach den Leuten, die über JRPGs meckern, da ist man ja so viel in den Menüs und muss dauernd irgendwas anpassen. Ja, und genau das macht man jetzt im Grunde, indem man immer wieder auf der Karte guckt und wieder einen neuen Icon setzt, wo man als nächstes hin muss, weil da leuchtet was und da leuchtet was.
Ja, oder du guckst halt ins Item-Menü oder ins Equipment-Menü und guckst jetzt, welche von den 20 Bronzewaffen, die du jetzt gekauft hast, dir 2% mehr Schaden geben.
Alles wegschmeißen, ich benutze nur Epic und Legendary. Ja.
nee, das ist ja genau das Problem. Ich denke, ich versuche jetzt auch mal zum Punkt zu kommen. Ich glaube, viel von dieser Problematik hakt daran, dass wir oder dass Computerspiele mit diesen Rollenspielelementen eben, und das haben wir auch schon öfters gesagt, habe ich vor allen Dingen öfters gesagt, dass die viel zu sehr von, Verzeihung, Informatikern entworfen werden und nicht von Spieledesignern oder von mir aus auch von Brettspieldesignern, weil das alles eben nicht mehr nachvollziehbar ist. Wenn ich nur so inkrementelle Fortschritte, hier machst du 5% mehr Schaden habe, dann mag das schön sein, dass ich 5% mehr Schaden habe, aber das ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Ich merke keinen Unterschied, weil das letztlich nur eine Variable ist, ob ich jetzt 20 oder 22 Punkte mache, Schaden, bei einem Gegner, der 2000 Schadenspunkte aushält, weil alles Bullet Sponges sind, sein müssen. Ja, dann ist das auch scheißegal. Also es wird sich halt nicht mehr Mühe gegeben mit diesen Rollenspielelementen, sondern diese Rollenspielelemente sind nur noch da, um halt zu strecken, um Sidequests zu haben, um vielleicht auch eine Kontrolle zu haben, wie stark die Progression ist. Und das ist, das ist meiner Meinung nach eben so ein bisschen eine falsche Herangehensweise und führt eben in dieses Problem, dass wir jetzt haben, dass wir zu viele Sidequests haben, die einfach nur Füllmaterial sind und gar nicht wirklich was Essentielles liefern für unser Spielerlebnis. So. Musik ist von Glory of Joanne. Ha, ich wollte es auch mal sagen.
Sehr schön. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns beim Ranten der alten Männer, der alten weißen Männer mal wieder zugehört habt. Lasst euch also, wenn ihr daran Spaß habt, aber nicht von uns ablenken, denn das ist ja die große Unterschrift des Ganzen. Wer es trotzdem schafft, diese Spiele zu genießen, ich spiele sie ja auch. Johannes hat ja darauf hingewiesen. Von daher, es macht nicht alles schlechter, aber so ein bisschen, ich sage es nur, vielleicht kommt es mit dem Alter, vielleicht kommt es mit weniger Zeit. Fokus tut auch Videospielen extrem gut. Und wenn ihr nur wisst, dass ihr ein Ganzkörper-Robo und ein Ganzkörper-Cop seid und heute noch ein paar Parktickets verteilen müsst. Macht's gut.
Auf Wiederhören.